Liebe Gemeinde, zunächst einmal möchte ich meine Freude zum Ausdruck bringen, mal wieder hier zu sein. Das ist für mich so ein Nostalgieerlebnis, euch mal wieder so vor Augen zu haben. Das war sonst nur in der Erinnerung möglich. Heute ist es mal wieder so tatsächlich möglich und so freue ich mich, euch alle hier so zu sehen. Ja, der Text, den wir heute haben, der auch der laufende Predigttext ist, dieser Text ist ein ganz wichtiger Schlüsseltext im Neuen Testament. Und man könnte sagen, wenn das Geschehen, die sogenannte Bekehrung des Paulus, warum so genannt? Paulus hat sich nicht bekehrt, insofern, dass er sagte, oh, ich will mal meinen Weg überlegen und möchte mich Gott zuwenden, er ist bekehrt worden. Und zwar, ob er wollte oder nicht. Das haben wir gehört und da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Paulus ist einfach umgekrempelt worden von Jesus. Und wenn das nicht geschehen wäre, könnten wir ziemlich sicher sagen, das Neue Testament, wie wir es heute vorliegen haben, würde so gar nicht vorliegen. Die Christusgeschichte, die Geschichte des Christentums wäre ohne Paulus nicht so gelaufen, wie sie gelaufen ist. Er ist eine ganz wichtige Schlüsselfigur. Das können wir in der Apostelgeschichte sehen. Wir haben ja aus dem Kapitel 9 gehört. Nach Kapitel 9 kommt dann noch die Bekehrung des Hauptmanns Cornelius. Dann kommen noch so einige kleine Geschichten. Befreiung des Petrus aus dem Gefängnis. Aber dann ab Kapitel 13 ist nur noch Paulus. Denn er hat die Tür aufgestoßen, da kommen wir nachher auch noch drauf, er hat die Tür aufgestoßen vom Judentum, also von den Juden, die gläubig an Christus geworden waren, letztlich in die Welt hinein, in die damals bekannte Welt. Und damit ist er praktisch derjenige, der das Werk Christi mehr als alle anderen weitergeführt hat. Plötzlich, in der Apostelgeschichte sehen wir das so, die 12 Jünger treten in den Hintergrund. Sie tauchen in Apostelgeschichte 15 noch einmal auf, um zu sagen, was Paulus macht, ist okay, weil er ein bisschen umstritten war. Aber ansonsten treten sie in den Hintergrund und Paulus steht ganz vorne in der Verkündigung des Lukas und im Neuen Testament sind ungefähr die Hälfte, also 13 von 27 Schriften, die ihm zugeschrieben werden. Also insofern, ohne Paulus hätten wir unsere Theologie nicht, ohne Paulus hätten wir, ja, wüsste man gar nicht, wie es weitergegangen wäre. Also ein Schlüsseltext in der Bibel, ein ganz wichtiger Text und ein ganz wichtiges Geschehen. Und bezeichnend an diesem Geschehen ist, dass es auch so ganz im Unscheinbaren beginnt. Da ist ein religiöser Mensch, ein Fanatiker, der meint, ich möchte mich dafür einsetzen mit allen Kräften und mit allen Mitteln. Und zwar auch nach dem Motto, der Zweck heiligt die Mittel. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass Gottes Wort rein bleibt, dass Gottes Wort auf das Podest gestellt wird. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass das alles so läuft, wie Gott es in seinem Wort festgelegt hat. Ein Mensch, der bereit ist, für dieses Ziel alles einzusetzen und auch andere Menschen zu unterdrücken, andere Menschen, und das war in den Synagogen so möglich, dass man, wenn man Jude war und in die Synagoge ging, konnte man bestraft werden mit 39 Peitschenhieben. Also das war damals auch möglich. Man konnte eingesperrt werden. So innerhalb des Judentums war eine eigene Gesetzgebung. Paulus hat das selber später erfahren müssen. Und die ersten Christen, und das ist wichtig zu verstehen, die ersten Christen gehörten zur jüdischen Gemeinde. Also sie waren nicht eine Gemeinde für sich und wurden nicht unterschieden, sondern man hat sie für eine jüdische Gemeinde, die haben die Synagogen besucht, die sind in den Tempel, wenn sie in Jerusalem wohnten, in den Tempel gegangen, sie fielen einfach gar nicht auf. Man sah sie als eine jüdische Sekte an, die sich aber zu den Synagogen gehalten hat. Und Paulus hat jetzt die Ansicht vertreten, die Synagogen müssen rein bleiben. Und Juden waren für ihn und Christen waren für ihn Gotteslästerer. Warum? Sie behaupteten, in Christus ist Gott Mensch geworden. Und das war für ihn undenkbar. Dass Gott Mensch wird in einer Person und dass diese Person angebetet wird, das war für Paulus nicht nachvollziehbar. Und insofern zog er, ausgestattet mit vollen Machtsbriefen vom hohen Priester, nach Damaskus. Ich möchte die Predigt in drei Teile einteilen. Einmal der übermächtige Verfolger und sein Scheitern. Das ist das Erste. Das Zweite, die ohnmächtigen Verfolgten und ihr Triumph. Und das Dritte, der ohnmächtige Bevollmächtigte und seine immense Wirksamkeit. So soll dann die Predigt eingeteilt werden. Erstmal der übermächtige Verfolger und sein Scheitern. Paulus war mit allen Vollmachten ausgestattet, die ihn in der Synagoge hätten dazu berechtigt, gegen diese Christen, sie werden hier Menschen des Weges genannt, so nannte man, also nach der Apostelgeschichte, die ersten Christen, man hatte ja noch keinen richtigen Ausdruck für sie und sagte, die gehen einen besonderen Weg. Und Paulus wird ausgestattet, er kann sich durchsetzen. Er hat eigentlich alle menschlichen Mittel durch diese Briefe in der Hand, um eine Autorität zu sein und in den Synagogen in Damaskus Ordnung zu schaffen. Und jetzt ist er auf dem Weg, siegesgewusst. Und wenn wir den Text so ein bisschen im Auge haben, der Hananias, der signalisiert, man hatte von ihm schon gehört. Das war natürlich so, dass die Christen untereinander Kontakt hatten. Man hatte gehört, wie rabiat dieser Mann in Jerusalem vorgegangen ist. Als Stephanus gesteinigt wurde, war Paulus doch ein junger Mann. Und das war ja wohl hier auch die Szene um seine Bekehrung, spielt 32 nach Christus, also 2 Jahre nach dem Tod Jesu. Und als Stephanus gesteinigt wurde, stand Paulus als Zeuge da und die Kleider derer, die Stephanus gesteinigt hatten, wurden bei Paulus aufbewahrt. Er war so praktisch, hat die Garderobe bewacht und hat zugeschaut. Und es steht dann am Schluss des 7. Kapitels in der Apostelgeschichte, Paulus hat Wohlgefallen daran gehabt, dass Stephanus gesteinigt worden ist. Weil der ja auch dazu gehörte, zu den Menschen, hinter denen er her war, von denen er die Synagoge und das Judentum reinhalten wollte. Ich denke, an der Person des Paulus können wir Verschiedenes lernen. Einmal, es kommt nicht darauf an, dass man religiös ist. Paulus war tief religiös. Alles in seinem Leben. Er war ja Pharisäer. Pharisäer waren übrigens nicht vollzeitliche Theologen, wenn man es so nimmt, sondern sie waren eigentlich so, er war Handwerker, Zeltmacher und hat die Theologie nebenbei betrieben, aber mit ganzem Herzen. Er hat sich mit ganzem Herzen eingesetzt, die Sache Gottes reinzuhalten. Und insofern war er ein tief religiöser Mensch. Aber das müssen wir uns vor Augen halten, das ist etwas ganz anderes als das, was wir als Glauben bezeichnen. Tief religiös zu sein, ist nicht das, was Gott von uns möchte. Dass wir religiös veranlagt sind als Menschen, und das hat man ja immer wieder gemerkt, die Religiosität des Menschen ist nicht auszurotten. Das musste jede Ideologie erkennen, die Atheismus propagiert. Der Mensch ist unheilbar religiös. Das heißt, er betet irgendetwas an, er wendet sich an irgendwelche höheren Mächte, aber es kommt nicht darauf an, dass wir religiös sind. Also so, dass wir sagen, ist egal, an wen du glaubst, die Hauptsache, du glaubst an irgendetwas oder irgendwen. Paulus hat ja sogar, und das zeichnet ihn noch aus, er hat ja sogar das Alte Testament vor Augen gehabt. Das, was dort in Gottes Wort stand. Und dennoch war er nur religiös. Er hat kein Verhältnis zu Gott gehabt, kein richtiges Verhältnis. Er wusste, und das ist ja auch manchmal so bei Menschen, er wusste ganz genau, das ist richtig und das setzt sich durch. Er war mit Gott nicht im Gespräch darüber, ob das richtig ist oder nicht. Er hat nach der Devise gehandelt, ich weiß Bescheid und alle Mittel sind recht, um das durchzusetzen. Ich bin ja ein gelehrter Mensch. Mir kann keiner das Wasser reichen und ich weiß, was für die anderen alle richtig ist. Und das führte dann dazu zum religiösen Fanatismus. Und ich denke, dass wir alle so vor Augen haben, wozu religiöser Fanatismus führen kann. Wenn Menschen wissen, was richtig ist und meinen, sie sind bevollmächtigt, mit allen Mitteln durchzusetzen, was sie für richtig halten. Das können wir heute, lange Zeit waren die Christen diejenigen, die gerade im Mittelalter andere auch verfolgt haben. Jedenfalls die Kirchen waren das oft, also die Kirchen, die dann nicht so mit Christus verbunden waren, die Menschen verbrannt haben, gefoltert haben, weil sie meinten, sie hätten die Wahrheit gepachtet. Und heutzutage ist es eher im Islam zu finden, dass Fanatiker da sind, die meinen, wir können mit menschlicher Gewalt und mit Unterdrückung einen Glauben oder eine Religion durchsetzen. Und wenn wir es so nehmen, Paulus war ein religiöser Fanatiker, gleichzusetzen mit denen, die heute Anschläge begehen. Also das war nicht so ein wenig etwas, dass er, der war halt auch nicht so ein netter Mensch, sondern er war wirklich ein Fanatiker, ein verbohrter Fanatiker, der meinte, ich setze Gottes Willen durch. Und diesen verbohrten Fanatiker, dem erscheint auf dem Weg nach Damaskus und er hielt sich für unbesiegbar, kann man sagen, ich habe die Vollmacht und ich werde mein Werk vollbringen, dem erscheint Christus. Und das haut ihn um. Wünschen können wir uns manchmal, dass das manchen religiösen Fanatikern mal passieren würde, dass sie auf ihrem Weg zu Untaten durch Jesus Christus gestoppt würden, dass sie mal vom Stuhl gehauen würden. Im Namen der Religion wird so viel Unsinn gemacht, im Namen von Religionen wird so viel Schaden angerichtet. Etwas, was mir besonders zu Herzen ging, das war am 12. März die Rede von Putin in einem Stadion, wo er sagte, eine größere Liebe hat niemand als die Liebe, sein Leben für die Freunde hinzugeben. Und wozu hat er diesen Vers aus dem Johannesevangelium benutzt? Um zu sagen, wer für mich in den Krieg zieht, der hat das größte Maß der Liebe. Der erfüllt den Glauben, das, was Jesus selbst gesagt hat. Und das ist ein Missbrauch des Wortes Gottes. Ich habe mich gewundert oder hätte mir gewünscht, dass der Blitz vom Himmel haut und den Kerl zum Brathähnchen verwandelt. Aber nichts ist passiert. Gott lässt es manchmal zu, dass sein Wort durch religiöse Fanatiker missbraucht wird. Und das kann manchmal sogar zum Ärgernis werden. Und wenn wir Paulus ansehen, bevor er dieses Erlebnis mit Christus hatte, hatte er in Jerusalem schon sein Unwesen, sag ich mal, getrieben. Und wenn man sich das so vorstellt, könnte man ja vielleicht auch, wenn man dort zu den Christen gehört, sagen, warum lässt Gott das zu? Warum macht er nicht einen Schlusspunkt mit so einem Menschen? Warum lässt er einfach zu, dass Menschen in seinem Namen Gewalt ausüben? Warum lässt er zu, dass Menschen in seinem Namen andere Menschen unterdrücken? Warum hat er so viel Geduld? Ich habe damals, als der Ukraine-Krieg anfing, habe ich darum, das kann ich ganz ehrlich sagen, gebetet, dass Putin zur Seite geschafft wird. Und ich habe mir zu meinem Geburtstag gewünscht, dass er stirbt, weil ich wusste, wie viel Elend und Leid er über diese Welt bringt. Und ich muss sagen, ich bin heute noch mit Gott im Gespräch darüber und sage, warum machst du nicht ein Ende mit diesen Gewalttaten? Warum darf das alles geschehen? Stört es dich nicht? Paulus hatte wüten können und ihm war sein Kreis zu eng geworden. Ich weiß nicht, ob er meinte, dass die Synagogen in Jerusalem mittlerweile schon jetzt bereinigt werden, dass die Säuberungsaktion da abgeschlossen wäre. Er wollte neue Gebiete erschließen. Und so zog er hin, als ihm Jesus begegnete. Und die Begegnung mit Jesus haut ihn buchstäblich um. Er fragt, nachdem er gestürzt ist, Herr, wer bist du? Und Jesus sagt, ich bin Jesus, und das ist etwas ganz Bezeichnendes, den du verfolgst. Und daraus können wir schließen, wer uns Christen verfolgt, der verfolgt ihn. Er identifiziert sich mit seiner Gemeinde. Da gilt dann auch das Wort aus Matthäus 25, Vers 40, was ihr einem getan habt, das habt ihr mir getan. Er identifiziert sich mit seiner Gemeinde und sagt, wenn man sie antastet, wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. So steht es im Alten Testament. Und von daher erlebt Paulus, der Übermächtige, der dachte, ich werde alles vollziehen können, dass dadurch, dass Gott auch eingreifen kann, Geschichte unberechenbar ist. Man kann nicht genau voraussagen, das ist ja heute Konjunktur, alle wissen schon genau, wie kalt der Winter wird, alle wissen schon, wie warm wir heizen sollen oder so, alles bereitet sich schon vor und weiß, es kommt das oder das auf uns zu. Was kommt, wissen wir nicht. Geschichte kann man nicht berechnen. Wir können weder unsere private Zukunft berechnen. Veronika hatte letztens erzählt, aus ihrem Haus eine junge Frau, mit der sie noch kurz davor gesprochen hat, wollte nur nach Oldenburg fahren und ist auf der B401 tödlich verunglückt. 30 Jahre alt. Wir können unsere Zukunft nicht voraussehen, auch wenn wir immer meinen, wir haben so ein bisschen Sichtweite. Das können wir nicht. Und Paulus konnte das auch nicht. Er dachte, ich bin auf der Siegerstraße und plötzlich wird er umgehauen. Plötzlich sieht er, dass der ihn umgehauen hat, sich mit der Gemeinde, mit denen, die er verfolgen will, identifiziert. Und dass er sagt, du verfolgst mich. Und das können wir wissen. Die religiösen Fanatiker, die versuchen, ihren Willen im Namen Gottes oder für eine Religion durchzusetzen, sie werden an Gott scheitern. Sie werden sich nicht durchsetzen. Er behält das letzte Wort. Gegen ihn kann kein Mensch aufkommen. Als ich diesen Text gelesen habe, kam ein altes Lied in meinen Sinn, das wir heute kaum noch singen, aber das eigentlich wieder singenswert wäre. Ich sage den Text mal ganz kurz, seht, also nur von einer Strophe, seht, man musste sie begraben, die der Welt Gebote gaben und ihr Wort hat nicht Bestand. Ihre Häuser wurden Trümmer, ihre Münzen gelten nimmer, die man in der Erde fand. Alle, die sich gegen Gott aufgelehnt haben, sind dahingegangen. Sie alle sind zu Staub geworden. Und so wird es auch denen gehen, die heute versuchen, ihn zu instrumentalisieren, um einen Krieg durchzuführen. So wird es auch den anderen gehen, die versuchen, Menschen in die Luft zu sprengen, um ihren Glauben oder ihre Religion durchzusetzen. Sie werden alle vergehen, es wird Staub drüber wehen und sie werden bedeutungslos sein. Er alleine, und so heißt es dann auch im Refrain dieses Liedes, Jesu Name bleibt bestehen. Sein Werk, das wird nicht untergehen. Und da können wir uns drauf verlassen. Er behält Recht. Und wenn Paulus scheitert, scheitert er nicht an seinem Versagen. Paulus hat später von sich im Philipperbrief gesagt, im Judentum ist er bis nach ganz oben gekommen. Sein Ansehen unbestritten. Also er war ein erfolgreicher Mensch. Er hat Karriere gemacht in der Religion. Aber er ist gescheitert daran, dass Gott ihm in den Weg getreten ist. Dass er gesagt hat, bis hierher und nicht weiter. Und wir können in der Geschichte immer wieder sehen, dass solche Gewaltherrscher letztlich auch abtreten müssen, dass ihnen, und das wird in der Offenbarung oft gesagt, ihnen ist so eine Zeit gegeben, ein gewisses Zeitfenster, und wenn das vorbei ist, dann ist die Klappe runter, der Affe ist tot, keine Vorstellung mehr, um das so mal ganz salopp auszudrücken, dann ist er erledigt. Und insofern hat der religiöse Fanatismus oder dieser Wunsch, sich so durchzusetzen, keine Zukunft. Und das ist, denke ich, eine tröstliche Aussage, die wir aus diesem Text mitnehmen können. Paulus, der als Siegreicher, als übermächtiger Verfolger nach Damaskus einziehen wollte und die Synagogen reinigen wollte von denen, die er als Gotteslästerer gesehen hat, dieser Paulus wird an der Hand geführt wie ein kleines Kind, weil er nichts mehr sehen kann. Man führt ihn rein, ein erbärmlicher Mensch. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir das im Hinblick auf die Menschen, die wir für groß und mächtig halten und die in unserer Welt vielleicht auch groß und mächtig sein mögen. Ich habe da das Bild vor Augen, habe ich vielleicht hier schon mal benutzt, aber das ist mir trotzdem schön vor Augen. Ich war früher öfter auf dem Drachenfest in Lemwerda. Ich weiß nicht, ob jemand von euch da mal war. Und das sind so Drachen, die dann da hochsteigen. Und dann sind manche monströse Objekte da zu sehen, die wirken wirklich beeindruckend. Und die drohen dann und schweben in der Luft so über den Menschen. Und man denkt, oh, die können etwas anrichten. Und nachher, wenn die heiße Luft rausgelassen wird, dann kann man sie in so einen kleinen Karton packen. Dann ist dieses große Monster plötzlich weg. Und so ist es auch mit den Menschen, die meinen, Macht zu haben. Sie sind oft Angsthasen. Und ich denke, das kann man beispielsweise auch auf Putin beziehen. Der kann gar nicht aufhören mit dem Krieg, weil er Angst hat um sein eigenes kleines Leben. Er hat Angst davor, dass ihm an seinem langen Tisch schon, dass eine Infektion ihn wegraffen könnte. Er hat Angst vor allem Möglichen. Er hat sich einen Bunker gebaut, in den er sich zurückziehen will. Ein ängstlicher Mensch, der viel Macht an sich gerafft hat, aber den Gott mit einem Fingerschnips auslöschen könnte, wenn er möchte. Und so wie diese großen Drachen, wir lassen uns vielleicht manchmal von ihnen beeindrucken und blenden, nachher in so einen kleinen Karton passen und dann machen wir Deckel zu. So ist es auch mit den Mächtigen dieser Welt. Sie kommen und gehen und Staub drüber. Das ist das eine. Er scheitert an Gott. Gott lässt nicht zu. Er lässt ihm eine ganz gewisse Zeit und wir wissen nicht, warum er so viel Zeit bekam, aber dann ist Schluss. Und dann kommt etwas anderes. Die Verfolgten, die ohnmächtigen Verfolgten und ihr Triumph. Gott wendet sich an einen Menschen, an einen Christen in Damaskus. Wir haben gehört, er heißt Hananias. Das tut nicht viel zur Sache. Ich denke, dieser Christ steht in diesem Text eigentlich für alle Christen dort. Wodurch zeichnet er sich aus? Er zeichnet sich dadurch aus, dass er eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus hat. Das hat ja den Christen später in Antiochien auch den Namen Christen eingebracht. Sie standen in einer lebendigen Beziehung zu Christus. Sie haben sich auf Christus berufen, waren mit ihm im Gespräch. Und er wird angesprochen. Jesus spricht zu ihm, Ananias, und er sagt, ja, was ist denn los? Also er sagt so, dieses Wort, was er sagt, hier bin ich, das ist etwas, was Abraham und andere immer wieder im Alten Testament gesagt haben, wenn Gott zu ihnen gesprochen hat, hier bin ich bin bereit, das zu tun, was du möchtest. Was möchtest du von mir? Und dann bekommt er diesen merkwürdigen Befehl, geh in die gerade Gasse, das ist wohl der Straßenname gewesen, und such das Haus von einem Simon auf und da wirst du einen gewissen Saulus finden. Einen Saulus, dem du die Hände auflegen sollst. Und es schaltet sofort, Herr, weißt du nicht, wer das ist? Natürlich weißt du das. Das ist doch der, der uns verfolgt. Das ist doch der so viel Schaden angerichtet hat und der, wie ich gehört habe, auch unterwegs ist, hier in Damaskus eine Säuberungsaktion durchzuführen. Dem soll ich die Hände auflegen. Und Gott sagt ihm etwas ganz Tröstliches. Gott sagt ihm, ich werde diesen Menschen, der für mich ein auserwähltes Werkzeug ist, dem werde ich noch zeigen, dass auch er leiden muss. dass er nicht derjenige ist, der immer der Überflieger ist. Ich werde ihm zeigen, dass er um meines Namens willen ganz viel Leid durchmachen muss. Und ich denke, an dieser Stelle zeigt sich, es ist nicht egal, wie Menschen gehandelt haben, bevor sie Christen geworden sind. Und dadurch, dass ihnen vergeben wird, heißt nicht, dass sie nicht gewisse Folgen unter Umständen auch noch zu tragen haben über die Bekehrung hinaus. Das ist nicht als Strafe zu sehen, aber es ist als eine Folge zu sehen. Wenn ich beispielsweise, bevor ich bekehrt gewesen bin, mich gesundheitlich kaputt gemacht habe durch irgendwelche Mittel, die ich genommen habe, beziehungsweise Alkohol oder Ähnliches, und ich bekehre mich, werde ich nicht automatisch gesund. Sondern das, was ich getan habe, bleibt noch da. Die Spuren bleiben da. Und der Verfolger Paulus, so sagt Saulus, so sagt dann Gottes Wort zu Hananias, der wird noch selber am eigenen Leib erfahren, was es heißt, Christ zu sein. Und weil er eine exponierte Stellung haben wird, wird er mehr leiden müssen als andere. Also das ist nicht als Strafe gemeint, aber er wird trotzdem erkennen, so haben die sich gefühlt, denen ich nachgestellt habe. Das haben sie erleiden müssen. Und dann wird Hananias losgeschickt. Wir können, wenn wir die Briefe des Paulus sehen, können wir, er hat immer wieder mal so kleine Auflistungen geschickt, was er zu erleiden hatte, wie oft er ausgepeitscht worden ist, Schiffbruch hat er erlitten, er ist gesteinigt worden, wieder aufgestanden, weitergegangen, also unverwüstlicher Paulus, aber er hat gezeigt, oder Gott hat ihm gezeigt, so geht es Menschen, die verfolgt werden. Und er hat am eigenen Leib erfahren müssen, was er davor selber anderen angetan hat. Das ist sicherlich nicht so, dass jeder Verfolger das so durchmachen muss, aber das wird dann Hananias auf den Weg gegeben. Und dann geht er zu Paulus, und das Erstaunliche, und deswegen komme ich auch, der Triumph der Verfolgten heißt nicht, dass sie jetzt die Sieger sind, oben mit der Fahne einziehen und sagen, guck mal, wir haben gewonnen. Hananias begegnet dem Saulus mit den Worten, mein Bruder, Bruder Saulus. Können wir uns das vorstellen? Jemand, der uns selber schaden wollte, jemand, der uns selber, ja, wenn es umgekehrt gewesen wäre, aufs Härteste bekämpft hätte, dem mit den Worten zu begegnen, lieber Bruder Saulus, hätten wir nicht, also ich, bei meinem Temperament, obwohl ich weiß nicht, wie ich gehandelt hätte, aber jedenfalls hätte man ja vielleicht auch sagen können, siehst du mal, da hat es keinen Sinn, du hast jetzt das bekommen und wenn du nicht schönartig bist, lege ich dir die Hände nicht auf. Also sei dankbar. Nein, er spricht ihn als Bruder an. Und das heißt letztlich, er anerkennt das, was Gott an ihm getan hat. Er sagt, Gott hat an ihm gehandelt und ich bin nicht berechtigt, der Richter zu sein. Ich bin auch nicht berechtigt, jetzt oder auf ihn herabzusehen, sondern Gott hat ihn zu meinem Bruder gemacht. Und das gilt es anzuerkennen. Auch wenn ich vielleicht innerlich anders denken würde, aber wir sehen hier einen Menschen, der so hingegeben ist, dass er sagt, ja, ich anerkenne das, was Gott getan hat. Und letztlich ist der Triumph, den Ananias zeigt, den die Glaubenden gehabt haben, nicht ein Triumph über die Feinde, in Anführungsstrichen, sondern ein Triumph über sich selbst. Weil Ananias nicht mehr so handelt, wie es eigentlich nachvollziehbar wäre, nämlich dass man sagt, der muss erstmal ein Stück weit was auf den Deckel bekommen, bevor ich ihm die Hände auflege. Der muss erstmal eine kleine Strafpredigt wenigstens bekommen. Ich bin ja jetzt der Überlegene. Nein. Und das erinnert dann ein Stück weit, ich weiß nicht, ihr kennt sicherlich Corrie ten Boom, die einmal ihren Peinigern aus dem KZ gegenüberstand. Der saß inzwischen im Gefängnis und sie sagte, als sie reinkam, ich vergebe ihnen. Nicht, dass sie ihm Vorwürfe gemacht hat, sondern vergeben. Und das war für den, denke ich, schlimmer, als wenn er ausgeschimpft worden wäre. ich vergebe ihnen. Und insofern handelt dieser Hananias, und das ist auch bezeichnend für die ersten Christen, die sogar singend in den Tod gegangen sind, wenn sie vor wilde Tiere geschmissen wurden, er handelt so, dass er sagt, ich möchte meinem Gott gefallen. Ich erlaube mir nicht, diesen Menschen, den Jesus umgewandelt hat, diesen Menschen zu kritisieren. Also erst Paulus ist oder Saulus ist für ihn Bruder geworden. Und das anerkennt er, legt ihm die Hände auf, sagt ihm, dass er jetzt mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Und Saulus wird aufgerichtet. Er wird aufgerichtet, er fängt an zu essen und ist wieder aufgebaut. Und das ist das, worum es dann geht, auch in unserer Geschichte von Seiten der Christen, dass man auch diejenigen, die sich zuwenden, dass man ihnen keine Vorhaltung macht, sondern dass man sie aufrichtet. Er richtet den ehemaligen Feind auf und sorgt dafür, dass es ihm gut geht. Vielleicht in dem Zusammenhang noch etwas, und das ist an der Schwelle gerade dieser Bekehrung wichtig. Es wird immer gesagt, jemand ist vom Saulus zum Paulus geworden. Das ist so ein geflügeltes Wort. Aber Saulus hieß schon Paulus von Geburt an. Er kam aus Tarsus, der heutigen Türkei, und da war es üblich unter den Juden, die im Mittelmeerraum lebten, dass sie zwei Namen hatten. Einen hebräischen oder aramäischen und einen griechischen Namen. Und der griechische Name wurde oft vom Klang her angeglichen. Und Saulus, das hieß eigentlich der Ersehnte, der, den man erwartet. Und wie viel Hoffnung in ihn reingelegt war, das ist auch Shaul, als Shaul wird das ausgesprochen, war eigentlich der Name des ersten Königs Israels gewesen. Der König Saul, der vor David da war. Und damit war dann die Hoffnung verbunden, der hat eine ganz besondere Karriere vor sich. Die Eltern haben das in dem Namen zum Ausdruck gebracht, der ist der, den wir uns ersehnt haben. Und dann letztlich die Verbindung mit dem König, er wird etwas ganz Besonderes werden. Er ist was ganz Besonderes geworden, aber nicht durch seine Tat. Da ist er besonders böse gewesen, aber er kommt noch zu. Und was heißt Paulus? Paulus heißt der Geringe, der Kleine, der Verachtete. Und insofern, Paulus hat sich dann später nur noch Paulus genannt. Das ist einerseits damit begründet natürlich, dass er an heidnische Gemeinden geschrieben hat, also Gemeinden, die nicht aus dem Judentum kamen. Das war so sein besonderes Missionsfeld. Und da hat er natürlich den griechischen Namen verwendet und nicht den hebräischen. Aber auf der anderen Seite hat er damit auch zum Ausdruck gebracht, ich bin nicht mehr der Berühmte. Er war ja eigentlich Theologieprofessor, wenn man das so gleichgestellt im Judentum. Der bin ich nicht mehr. Ich bin jetzt ein Knecht. Er hat sich Sklave Jesu Christi genannt in seinen Briefen. Ich bin nur gering, auf mich kommt es nicht an. Und das ist die Änderung. Der Ohnmächtige, und das ist der letzte Punkt, der Ohnmächtige Bevollmächtigte und seine immense Wirkung. Und das hatte ich ja zu Anfang schon angesprochen. Paulus hat mehr als alle anderen gelitten und gewirkt. Er hat selber von sich in 1. Korinther 12, können wir das lesen, er hat von sich gesagt, Gott hat zu ihm gesagt, nachdem er eine schwere Krankheit hatte, die er mit sich rumschleppte, lasst dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Paulus hat sich als ein erbärmliches Bild durch die Gemeinden geschleppt. Er ist nicht eine strahlende Erscheinung gewesen, wie früher in Ornat eingekleidet und von allen verehrt, sondern Paulus ist jemand gewesen, als er verkündigt hat, dem die Korinther gesagt haben, der kann nicht gut predigen. Der stottert ja und kommt ins Stocken und kann nicht gut reden. Er ist jemand gewesen, er lobt die Galater, dass sie sich nicht geschämt haben, zu ihm zu gehören, weil er eine ganz erbärmliche Gestalt abgegeben hat. Wir müssen uns vorstellen, der zog durch die Lande, ist gesteinigt worden, lag wie tot da und ist aufgestanden mit allen Blessuren zur nächsten Stadt gegangen und hat wieder den Glauben gepredigt und sagte von sich, dass ich den Glauben predige, das kann ich gar nicht mich rühmen. Ich muss es tun. Dazu bin ich einfach verurteilt und mir bleibt gar nichts anderes übrig, als den Glauben zu predigen. Aber Paulus hat den kompletten Mittelmeerraum erschlossen für den Glauben. Er hat Briefe geschrieben, von denen der Apostel Petrus sagen musste, die sind schwer zu verstehen und deswegen verdrehen auch viele Leute die Dinge, die da drin geschrieben sind, weil er einfach Dinge geschrieben hat, die nicht jedermann verstehen konnte. Und er hat letztlich, können wir sagen, durch sein Wirken ist der neutestamentliche Glaube so ausgeprägt worden, wie wir ihn heute kennen. Aber er war nicht mehr der Hochmütige, er war nicht mehr der meinte, ich bin es, der das alles macht, sondern er war derjenige, der erkannt hat, ich bin ein Werkzeug, das Werkzeug meines Herrn. Ich gehöre zu ihm und habe ihm das Recht eingeräumt, alles zu machen, mich zu schicken und mich zu dem zu machen, was ich heute bin. Und von daher ist er zu einem, also eigentlich zur größten Persönlichkeit der damaligen Zeit geworden und ja, ich würde sagen zum größten Theologen, den wir bis heute gehabt haben. Den hat Gott aus ihm gemacht, aber Paulus selber hätte von sich gesagt, ich bin nichts weiter als ein Bevollmächtigter, den Gott ausstattet, immer wieder mit Weisheit und Kraft, aber in mir selber habe ich das nicht. Er hat von seinem Wissen, theologischen Wissen profitiert, aber er hat dennoch einfach nicht mehr Wert darauf gelegt, etwas zu sein. Und von daher können wir vielleicht auch an Paulus lernen, am Schluss an der Geschichte, also einmal können wir aus dem ersten Teil lernen, religiöser Fanatismus scheitert. Und Dinge, das ist aber auch im Kleinen so, Dinge des Glaubens mit Gewalt oder mit Druck durchzubringen, sinnlos. Das brauchen wir nicht. Die Liebe alleine bringt Dinge zustande, die Gewalt niemals zustande bringt. An Hananias lernen wir, Gottes Handeln zu akzeptieren. Er ist nicht so unkritisch, er redet ja mit Gott über diesen Saulus und sagt, ich habe da Bedenken, aber er lässt sich von Gott belehren und er ist bereit, dennoch den Weg zu gehen, der ihm vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen gemacht hat. Das andere, und zwar das letzte, Gott ist in den Schwachen mächtig. Das ist die großartige Erkenntnis, die Paulus hatte, nachdem er jetzt diese Geschichte durchgemacht hat. Es hat noch übrigens 17 Jahre gedauert, bevor er auf seine Missionsreise ging. Das heißt, es ist nicht sofort gewesen, Paulus wird bekehrt und sofort, er hat zwar schon seinen Glauben bekannt in Damaskus, das haben wir gelesen, aber es ist dennoch so, dass er längere Zeit gebraucht hat, das zu verarbeiten, was er dort erlebt hat. Dass er längere Zeit, also mehr als 10 Jahre gebraucht hat, um das überhaupt umzusetzen, bevor er dann anfangen konnte zu predigen. Dass er musste letztlich, kann man sagen, musste er nochmal alles über den Haufen schmeißen und nochmal von Neuem beginnen. Und zwar aus den Bruchstücken, alles, was ihm zerbrochen war, etwas Neues, das war dann die Theologie, die er vertreten hat, zusammensetzen. Natürlich mit Hilfe des Geistes Gottes. Und insofern ist es ja so gewesen, dass er gesagt hat, was, das schreibt er an die Philipper im 3. Kapitel, was ich davor gemacht habe, ist alles Mist gewesen. Und ich erachte auch diese ganze Frömmigkeit, diese ganze Religiosität, achte ich als Dreck. Er hat also noch ein schlimmeres Wort gesagt, das, was wir auf der Toilette haben. Aber jedenfalls, das so erachte ich es gegen das, was ich jetzt habe, gegen die Erkenntnis der Liebe Gottes in Jesus Christus. Da ist das ganze, die ganze Religion mit all dem, was dazu gehört, Mist gewesen. Und er hat nicht sich einen Tag zurückgesehnt, danach wieder berühmt zu sein, sondern er ist als ein Mensch, der verachtet war, zum Schluss einen Kopf kürzer gemacht worden. Also er ist geköpft worden in Rom. Es ist umstritten, ob er nachher nach der Apostelgeschichte, nach der Erzählung noch in Spanien war. Das war noch sein Wunsch, auch dort zu evangelisieren, wissen wir nicht. Darüber schweigt die Kirchengeschichte, aber er ist jedenfalls, hat sein Leben für diesen Glauben hingegeben, den er davor bekämpft hat. Und letztlich können wir sagen, Gott und seine Liebe hat in diesem Leben den Sieg behalten. Und wir können auch für uns selber sagen, auch wenn wir meinen, wir können nicht viel ausrichten, Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Amen.